Stellen Sie sich vor, es ist ein heißer Sommertag. Draußen ist es so zwischen 30 und 35 Grad und Sie sind am Arbeiten und es ist einfach alles so heiß und stickig und schwitzig. Und Sie warten eigentlich nur noch darauf, bis Sie endlich heim können, bis Sie Feierabend haben und Sie wollen einfach nur noch heim und unter die Dusche und etwas Kaltes trinken. Dann ist endlich Feierabend. Sie steigen ins Auto, fahren los und dann Stau. Oder noch viel schlimmer, Sie stehen im vollgestopften Bus und Klimaanlage, und der hat keine Klimaanlage und der steht im Stau. Und dann sind Sie endlich daheim, machen den Kühlschrank auf und dann sehen Sie, er ist leer. Oder stellen Sie sich vor, es ist ein heißer Sommertag, es ist draußen etwa 35 Grad und Sie sitzen an einem schönen See im Schatten von einem Baum. Es geht ein leichtes Lüftchen, dass Sie ja nicht zu fest heiß haben. Sie essen ein Glacé oder Sie trinken etwas Kaltes. Und Sie wissen, jetzt können Sie dann bald baden. Und es ist einfach so ruhig und friedlich, dass Sie eigentlich gar nicht mehr dort weg wollen. Und wenn Sie jetzt diese zwei Szenen sich vor Augen heben und sich überlegen, wenn Sie jetzt auswählen könnten, welches würden Sie dann wählen? Ja, ich glaube, es ist eher eine rhetorische Frage. Aber im heutigen Text geht es ein bisschen um etwas Ähnliches. Ich lese Ihnen das sonst gerade vor. So spricht der Herr: Verflucht sei der Mann. Ist etwas falsch? Okay. Danke. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Der Text steht im Jeremia 17, Vers 5 bis 8. Ich habe hier die Übersetzung von der Lutherbibel gewählt, weil ich gefunden habe, es ist eigentlich wie ein Gedicht. Es hat zwar jetzt da zwei Sachen drin, die ich noch erklären möchte. Das eine ist das Fleisch für seinen Arm. Das bedeutet eigentlich, dass man sich auf seine eigene Kraft verlässt. Und das andere ist, der Text geht ja an alle und nicht nur an die Männer. Also darum würde ich jetzt eher sagen, gesegnet ist der Mensch. Genau. Ich habe mir dann zwei Fragen gestellt über das. Und zwar das eine ist, was heisst überhaupt sich auf Gott verlassen? Und das andere ist auch das Thema Frucht und Frucht bringen. Was heisst das eigentlich oder was sind Früchte? Und dem möchte ich jetzt auch ein bisschen nachgehen in dieser Predigt. Der Text, der ist ja im Jeremia-Buch geschrieben. Im Alten Testament, der Prophet Jeremia hat das eigentlich geschrieben. Er ist von Gott auserwählt worden, bevor er überhaupt geboren worden ist. Er hat sich das auch nicht ausgesucht und er hat das eigentlich auch nicht wollen. Und er hat, das ist auch sehr schwierig gewesen für ihn. Also er hat da einiges müssen durchmachen. Zum Beispiel wäre er ein paar Mal fast umgebracht worden. Oder Gott hat ihm auch verboten, dass er darf heiraten und eine Familie haben. Und in dem allem inne schreibt er auch sehr viel über seine Leiden. Und darum wird er dann auch noch als der weinende Prophet benannt nachher. dass in der Zeit, in der er dort gewirkt hat und Prophet war, das war eigentlich sehr eine sehr schwierige Zeit für Israel. Das war, wo sehr grosse Unruhe waren und Umbrüche. Er hat zum Beispiel die Zerstörung von Jerusalem hat er miterlebt, wo nachher alle Israeliten dann ins Exil deportiert worden sind. Und das hat er auch alles in seinem Brief, in seinem Buch geschrieben. Er hat viel müssen das Volk warnen vor dem Gericht von Gott, aber hat dann auch verkünden, die Hoffnung, dass eigentlich wie das Volk wieder zurückkommt, die Befreiung aus der Gefangenschaft und auch der neue Bund, den Gott dann mit dem Volk wieder gemacht hat später. Das hat sich dann eigentlich bewahrheitet. Und in dem allem, in dem Auf und Ab von dem ganzen Buch, steht eigentlich unser Text, der Text. Und der gehört auch zu der Weisheitsliteratur, darum ist er eigentlich auch fast ein bisschen wie ein Gedicht. Und er gilt für alle Menschen. Es ist so, wie es wird in diesem Text eigentlich wie zwei verschiedene Wege vorgelegt oder zwei verschiedene Sachen. Das eine ist gesegnet oder verflucht ist der Mensch. Und das kennen wir eigentlich auch schon vom Alten Testament. Das zieht sich auch ein bisschen so weiter. Gott hat das oft den Israeliten so wie auch vorgelegt. Also vor allem das ist vor allem im 5. Buch Mose, wo der Mose die Leute eigentlich nochmal alles erinnert, was Gott ihnen gesagt hat. Und dort sagt auch, legt Gott ihnen das vor. Sie können eigentlich wählen zwischen Segen und Fluch, zwischen Leben und Tod. Sie können wählen, ob sie ihn anbeten und ihm nachfolgen und ihm lieben, oder sie können, wenn sie das nicht machen, dann ja, wird es sie nicht segnen. Jetzt der Ausdruck, sich auf Gott verlassen, wo ja da auch ist, entweder man verlässt sich auf Gott oder man verlässt sich nicht auf Gott. Das kommt eigentlich von einem Wort, von einem hebräischen Wort, das Sicherheit bedeutet. Und im negativen Sinn, wie zum Beispiel in dem ersten Vers, heisst es eigentlich, dass man sich in Sicherheit wähnt. Dass man eigentlich wie seine Sicherheit auf etwas tut, stellen oder sein Herz an etwas hängen, wo aber dann am Schluss nicht verhebt. Und das ist ja eigentlich auch ja, für jeden wahrscheinlich ein bisschen etwas anderes. Und im positiven Sinn von dem, was nachher kommt, wenn man sich auf Gott verlässt, würde es heissen, sie können sich auf ihn verlassen, sie können sich sicher sein, dass er ihnen hilft und sie werden von seiner Güte umfangen sein und sie werden nicht fallen. Jetzt der erste Mensch hat sich ja nicht auf Gott verlassen und ist eigentlich mit seinem Herzen von Gott abgewichen. Und darum wird er ja dann auch mit dem Strauch verglichen, wo in der Wüste ist, wo verdörrt ist. Und später im Kapitel, im Vers 13, bezeichnet sich Gott als die Quelle vom lebendigen Wasser. Und wenn sich jetzt der Mensch nicht auf ihn verlässt oder nicht nahe bei ihm ist, dann verlässt er ja wie die Quelle und geht davon weg. Und darum ist eigentlich so ein bisschen die logische Folge, dass er dann kein Wasser mehr hat und dann auch verdört. Es ist eigentlich wie so, Gott muss gar nicht etwas Aktives machen, sondern es passiert wie automatisch. Es ist so eine logische Folge, der Mensch tut sich eigentlich wie selber ins Abseits bewegen. Aber jetzt umgekehrt, der Mensch, der sich auf Gott verlässt, der ist eben dann wie er wird verglichen wie der Baum am Wasser. Er ist nahe beim Wasser vom Leben. Und darum kann er auch Früchte bringen, darum geht es ihm auch gut und darum wird er auch gesegnet. Das ist ja auch wie ein Automatisches, einfach weil er nahe bei dem Wasser steht. Es ist eigentlich wie so, ohne die Verbindung zu dem lebendigen Wasser fehlt eigentlich das Wichtigste vom Leben. Also das ganze Lebenselixier ist dann nicht da. Der Baum am Wasser, der steht, er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist so, auch wenn die Zeit kommt und sie wird kommen, es steht ja da nicht, falls sie kommt, sondern es steht, wenn sie kommt oder obgleich sie kommt. Es ist wie der normale Lebenslauf, dass Hitze kommt, vor allem in solchen Ländern, wie, wo das geschrieben worden ist. Und mit Hitze versteht man eigentlich wie so Schwierigkeiten oder Hindernisse oder sogar Schicksalsschläge, die einem zustossen können, die ja eigentlich bei den meisten Menschen irgendwann einmal leider passieren. Und dann ist es so, wie es wäre ja schön, wenn man sich dann nicht sorgen müsste oder wenn man dann wie so könnte, ohne Sorgen und ohne Angst haben, auf das schauen. Und, aber leider ist es halt eben nicht so, weil Angst gehört ja auch zum Mensch, das ist ja auch ganz normal. Und sogar Jesus hat im Neuen Testament das anerkannt, dass Menschen in der Welt Angst werden haben. Aber dass er ja da ist und die Welt überwunden hat und uns auch hilft. Und so ist es auch jetzt genau für den Baum am Wasser. Er ist fest verwurzelt mit dem lebendigen Wasser und er weiß, Gott wird ihm helfen, Gott wird ihn da durchtragen. Er kann eigentlich wie so innerlich ruhig sein, weil er weiß, auch wenn die Hitze kommt, Gott ist bei mir und er hilft mir. Und der Bach, wo das Wasser durchfließt, das wird ja immer wieder erneuert. Und so ist auch Gottes Gnade und seine Lebenskraft für uns auch jeden Tag wieder da. Als ich mir das ein bisschen überlegt habe, sind mir Menschen in den Sinn gekommen, die ich bei der Zeit, als ich bei Mercyships war, nachher kennengelernt habe. Und das sind für mich so ein bisschen wie Leute gewesen, die ich jetzt so wie als die Bäume am Wasser bezeichne. Es war zum Beispiel ein Ehepaar gewesen, die sind so um die 60 gewesen wahrscheinlich. Und die haben zwei Kinder nacheinander verloren in ganz jungem Alter, weil die haben irgendeinen Gendefekt gehabt und haben dann das Essen nicht können verwerten. Oder ein anderes Ehepaar, die sind von Südafrika gewesen und die haben einen Sohn verloren, weil der ist umgebracht worden bei Rassenunruhe. Und zudem habe ich dort auch noch eine Frau kennengelernt. Sie ist von ihrem Mann verlassen worden und gleich darauf abend ist ihr Sohn an Krebs gestorben. Also es sind alles sehr tragische Geschichten gewesen und sie haben sicher auch sehr viel langen Weg gehabt, bis sie das haben können dann auch verarbeiten. Aber was mich da so sehr auch beeindruckt hat, ist so gewesen, die Kraft und die innere Ruhe, die sie ausgestrahlt haben und der Frieden. Und auch, so wie sie haben so eine Tiefe im Glauben gehabt und so eine Reife. Und da habe ich das Gefühl gehabt, so will ich eigentlich auch mal werden. Einfach so, das sind wirklich so Vorbilder gewesen für mich. Und dann habe ich mir dann aber auch überlegt, wenn man jetzt so wird, eben so wie ein Baum am Wasser, der feststeht, auch wenn Schwierigkeiten drüber sind, auch wenn die Hitze kommt, würden das bedingen, dass man vorher so schlimme Sachen erleben muss? Oder ist es einfach, ist das eine nicht vom anderen abhängig? Und ich habe mir dann das so überlegt, ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht davon abhängig, aber wenn man so Sachen erlebt hat, hilft und erlebt hat, wie das Gott dann einem auch geholfen hat, wie das den Glauben trägt und wie er uns hilft, das hilft wahrscheinlich dann auch, zu ihm, sich auf ihn verlassen und in die Zukunft zu blicken mit einem ruhigen Herz. Genau. Jetzt eben, die Leute sind mir so vorgekommen wie die Bäume, die am Wasser stehen, die Früchte bringen, auch eben, wenn sie älter sind, sind sie noch dort bei Mercyships mitarbeiten und so weiter. Jetzt, was versteht man denn unter Früchte? Sind das einfach gute Taten, eben so etwas zu machen? Ist es Leistung oder ist es Erfolg? Auch im christlichen Bereich, eben, wenn man viel betet, bringt man dann viel Frucht? Oder ist jetzt zum Beispiel die Predigt heute, ist das eine Frucht? Oder ist es erst eine Frucht, wenn nachher jemand kommt zu mir und sagt, ja, es war im Fall gut gewesen? Oder ist es auch eine Frucht, wenn es einfach da ist, wenn niemand etwas sagt oder niemand spiegelt einem etwas? Also wie man ein Gebet einfach in Ruhe zu Hause, ist das schon eine Frucht? Es gibt ja auch unterschiedliche Vorstellungen und oft ist ja eigentlich, dass man das Gefühl hat, die Frucht ist Leistung. Also das ist echt so ein bisschen in unseren Köpfen meistens. Jetzt, wenn man das im biblischen Sinn anschauen würde, gibt es da auch wieder verschiedene Bedeutungen. Im Alten Testament ist es eher so ein bisschen Belohnung gewesen von den Gerechten, von Gott, dass sie ihm nachgefolgt sind. Und im Neuen Testament hat es ja noch einige Beispiele, die sind aber dann wie als geistliche Frucht bezeichnet. Zum Beispiel Jesus sagt auch, dass man die Leute an ihren Früchten erkennt. Also eigentlich so, ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Er hat das eigentlich so ein bisschen gesagt als Warnung vor den falschen Propheten, dass die Leute sollen schauen auf ihre Taten oder auf was sie machen. Aber es hat ja auch einen allgemeinen Sinn. Also oft ist es ja so, dass man ein bisschen sieht, wie jemand handelt und wie sich jemand verhält, schließt ein bisschen auf den Charakter zurück. Und auch das, ja, sind Vorstellungen ein bisschen unterschiedlich. Der Paulus hat sogar so auch seinen Erfolg in seiner missionarischen Arbeit als Frucht bezeichnet. Aber eine wichtige und aufschlussreiche Stelle ist im Galaterbrief. Ich lese Ihnen die auch noch vor. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies steht kein Gesetz. Und jetzt da sieht man auch, dass Früchte sind auch eher im geistlichen Sinn zu sehen und sie haben mit Eigenschaften zu tun. Mit Eigenschaften vom Wesen, mit Charakter. Es sind auch Eigenschaften, die ja schlussendlich dann gute Früchte bringen. Jetzt zum Beispiel eben im Miteinander, im allgemeinen sozialen Leben, weil auch, ja, ich bin lieber mit Leuten zusammen, die freundlich und geduldig und barmherzig und so sind, und ich fühle mich selber auch besser, wenn ich nett gewesen bin zu Leuten, als wenn ich mit meinem Verhalten dann andere würde verletzen. Aber hat man denn das alles einfach schon, wenn man gläubig ist, hat man denn die Früchte schon automatisch? Also es wäre ja eigentlich noch schön, aber ist eben auch nicht so, sondern auch die Früchte, die wachsen langsam, wie die normalen Früchte auch. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, es braucht seine Zeit. Und manchmal ist auch die erste Frucht überhaupt das Bewusstsein, dass man diese Früchte überhaupt will. Oder dass man merkt, dass ich selber, dass man vielleicht einen Mangel hat von diesen Früchten. Und dann ist es ja auch so, dass die Früchte eigentlich vor allem wachsen, wenn Bestimmungen stimmen, eben wenn sie am richtigen, wenn der Baum am richtigen Ort steht, wenn der Baum Wasser hat und Nahrung vom Boden, also auf einem fruchtbaren Boden steht. Und das ist jetzt eben genau auch die Verbindung zu Gott. Auch der Baum, er muss sich eigentlich nicht anstrengen, zum Frucht zu bringen, sondern wenn er am richtigen Ort steht und mit dem Wasser verbunden ist, dann nachher kommen die Früchte wie automatisch. Und auch die Früchte sind nicht da, um zu unserer Ehre zu sein, sondern zur Ehre von Gott, und dass sie eigentlich auf Gott hinweisen. Und auch der Baum am Wasser, es steht, er bringt ohne Aufhören Früchte. Das heisst eigentlich auch, dass es nicht als Alter gebunden ist, also man ist nicht zu jung und nicht zu alt, zum Früchte zu bringen, sondern man kann eigentlich in jedem Alter ein Segen sein für andere oder eben auch die geistlichen Früchte haben. Jesus hat seine Nachfolger, uns, aufgefordert, um gute Früchte zu bringen. Aber er hat auch genau gewusst, dass wir das nicht aus, einfach so können, dass wir das nicht aus uns können. Und darum hat er auch gesagt, im Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist ihm voll bewusst gewesen, dass eben, es ist einfach wie schwierig. Man kann das nicht selber, man muss mit ihm verbunden sein. Und jetzt schließt sich eigentlich wieder der Kreis wieder. dass man sieht, dass wie in diesen drei Abschnitten der Bibel im Alten Testament ist der Baum mit Gott als der Quelle vom lebendigen Wasser verbunden. Im Neuen Testament sind Nachfolger mit Jesus verbunden, mit dem Weinstock, und dann im Galaterbrief eben mit dem Heiligen Geist für die geistlichen Früchte. Und so ist es ja eigentlich wie durch die ganze Bibel durch. Es kommt das Bild immer wieder, zeigt auch, wie wichtig das eigentlich ist und dass es ja dann auch uns betrifft und eigentlich die ganze Dreieinigkeit. Dass von jedem Einzelnen das Bild wieder in einer anderen Form kommt. Das Thema Früchte bringen und so weiter ist ja vielleicht auch ab und zu ein bisschen mit, oh nein, jetzt müssen wir das auch noch, so ein bisschen leicht Stress und Druck verbunden, könnte ich mir vorstellen. Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein Gedicht mitgebracht. Das hat ein Mönch geschrieben, der Bernhard von Clairvaux, in Frankreich im 12. Jahrhundert. Also das ist ja da schon ein bisschen vielleicht auch das Thema gewesen. Ich lese das auch gerade vor. Das Gedicht der Schale. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal. Der Kanal empfängt und gibt fast gleichzeitig weiter, während die Schale wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger als Gott zu sein. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zum See. Du, tue das Gleiche. Zuerst auffüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Genau. Ich finde das auch von beiden Seiten ein sehr schönes Gedicht. Auch von der anderen Seite, weil ich will nicht merken, jemand will mir etwas Gutes tun, aber das stresst jetzt die Person. Es ist ja dann auch für den, der es überkommt, auch nicht unbedingt schön. Aber auch da, es erinnert uns einfach immer wieder, dass wir an der Quelle vom lebendigen Wasser sein müssen. Und uns zuerst von dem fühlen lassen und erst dann können wir es eigentlich weitergeben. Weil wenn wir das nicht machen, dann trocknen wir aus, weil dann geben wir ja eigentlich das, was wir nicht haben, oder das von dem, was wir nicht genug haben, und trocknen aus. Genau, und das ist eigentlich wie so eine Erinnerung daran, dass wir unsere Verbindung zu Gott nicht unterbrechen sollten. Und dass wir auch bei ihm einfach jeden Tag wieder können, Kraft schöpfen von seinem lebendigen Wasser. Amen.